Ja, ich möchte gerne diese drei Verse Ihnen lesen aus dem Propheten Jesaja. Jesaja 60. Und wenn Sie das einmal aufschlagen, soweit Sie Ihre Bibeln dabei haben, dann landen Sie bei einem wunderschönen Text, den die meisten von uns gut bis sehr gut und vielleicht sogar auswendig kennen. Da heißt es dann: Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Heiden werden zu deinem Licht ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht.
Es ist ja ganz besonders für uns immer schön, in den Adventstagen auch Zeit zur Besinnung zu haben, oft gefährlich, dass man dann so von den Diensten und der Vorbereitung auf das Weihnachtsfest in Anspruch genommen wird, dass man gar nicht zur Stille kommt. Ich finde das ganz wunderbar, dass diese Möglichkeit hier besteht, dass wir hören können, was der Herr zu uns redet. Noch ein Wort zu diesem Lied von Allendorf. Das ist interessant. Ich habe immer wieder auch aus dem Mund von begnadeten Kirchenmusikern gehört, dass sie dieses Lied gar nicht schätzen. Wegen dieser leichten Melodie, das sei für den schweren Text, der da drin steht, nicht angemessen. Und das ist so typisch, denn gerade das war bei Allendorf so wichtig. Sie kennen ein anderes Lied, wie Allendorf so viel von der Macht der Finsternis in unserem Leben beschrieben hat. Leider ist das in unseren Gesangbüchern nicht mehr drin. Herr, habe Acht auf mich und reiß mich mächtiglich von allen Dingen, denn ein gefesselt Herz kann sich ja himmelwärts durchaus nicht schwingen. Wie der Teufel mit List probiert, uns festzuhalten. Und darum ist es schön, dass er in diesem Lied in Köthen, wo ja Johann Sebastian Bach auch gewirkt hat, diese herrlich leichte Melodie dazu geschaffen hat, zu diesem wunderbaren Lied der Freude, der Befreiung von Jesus, wie die Macht der Finsternis gebrochen wird. Versteht, die Heiden werden großem Zug dorthin eilen zu Christus. Sie wissen ja, dass das zuerst gar nicht stimmt. Die ganze Heidenwelt hat sich gesperrt. Immer. Gegen alle Missionen. Der Widerstand ist sehr groß. Wir wollen nichts davon wissen. Ich sage immer, am tollsten ist das in China, wo heute der größte Aufbruch ist. Wie wurde das mit großer Gewalt verhindert, schon als die ersten Missionare hinausgezogen. Dann Mao Zedong, das kommunistische Regime und dann auf einmal, wie das Licht durchbrach, was war das? Wir hatten ja 15 Jahre, 10 Mitarbeiter in der Mandschurei, und das war toll. 88% der Studenten haben Jesus dort gefunden. In den kommunistischen Jahren, obwohl keine Religionsfreiheit da ist. Und es ist wunderbar, wie die Heiden auf einmal aufwachen. Und in der Heidenwelt ist ja ganz stark das Wissen um die Macht der Finsternis da. Das ist uns gar nicht eigentlich bewusst. Ist auch ganz wichtig, dass wir uns nicht viel mit den dämonischen Gewalten beschäftigen. Das wissen wir ja. Dass um uns her die Mächte der Finsternis da sind. Wir spüren sie ja an den Versuchungen unseres Lebens, wie sie uns auch niederstrecken können. Aber darüber wollen wir nicht reden. Wir reden über den Sieg von Jesus. Aber es hat mich immer wieder erschüttert. Ich weiß noch, im Chaco, wo die Mennoniten sind, die haben eine große Indianermission, und wie dann Indianer einem erzählt haben, die zu Christus gekommen sind und die Bibelschule durchlaufen haben, und sagt, du ahnst es nicht, es war bei uns eine solche Finsternis. Wir haben für Gott nur die schmutzigsten Namen der ganzen Sprache gekannt. Wir hatten nie Liebe Gottes erlebt, nie das Licht Gottes. Wir waren in fortwährender Angst vor diesen magischen Kräften der Finsternis und der Hölle. Ganz ähnlich hat mir das mal auch ein Kirchenleiter gesagt, ein junger Kirchenleiter in Papua-Neuguinea. Die Finsternis ist so furchtbar. Wir erleben das ja oft in der Zauberei und dem Aberglauben der Finsternis und was auch dort ist. Und deshalb will ich Ihnen zuerst einfach mal zwei Erlebnisse erzählen. Ein Erlebnis, das geht zurück, das war im Jahr 2004, als der große Diktator Mobutu in Zaire in dem grässlichen Bürgerkrieg gekämpft hat um seine Macht, und die Rebellion, die Befreiungstruppen standen schon vor Kinshasa, und da Mobutu hat noch im Radio gedroht, mit Strömen von Blut für die Stadt überzogen sein. Das war die Macht der Finsternis. Dieser Mann, der alles Geld in seiner Macht hatte. Und die Christen waren so verzagt. Und da gibt es so einen kleinen Regionalsender in Kinshasa, das sind so Lokalsender. Und die haben gesagt, bete doch. Jesus kann auch der Macht der Finsternis wehren. Aber es war fast undenkbar. In diesem grässlichen Bürgerkrieg, das war nur so in einem Container drin, eine Rundfunkstation, die gerade nur den Raum von Kinshasa erreicht hat. Und dann ist was ganz Merkwürdiges passiert. Der oberste Befehlshaber von dem Mobutu, der General Mayele, kam zum Mobutu in sein Präsidentenpalais und sagt, Präsident, ich habe die Truppen angewiesen, die Waffen niederzulegen. Mobutu zieht seinen Revolver und erschießt ihn, sein eigener General, aber es ist kein Schuss mehr gefallen. Das war der letzte Schuss. Der General, ein evangelischer Christ, ist gestorben. Und Monate später haben die Christen gesagt, wir wollen einen Dankgottesdienst machen über den Sieg von Jesus in der Macht der Finsternis. Dann haben sie das Stadion angemietet. Das Stadion war noch nie voll mit 100.000 Plätzen von Kinshasa. 30.000 sind noch draußen gestanden. Danken Gott, dass er stärker ist als die Macht der Finsternis. Mehr brauchen wir gar nicht wissen. Für unsere Gebete, auch in den großen, dunklen Dingen, wenn wir an unsere europäische Politik denken, wenn wir an die, wie sagte Steinmeier, der Krieg ist wieder nach Europa zurückgekehrt als eine Realität, die man wieder fürchten muss in den Auseinandersetzungen unserer Welt. Christen haben eine Aufgabe, auch für die Obrigkeit, für die Regierungen zu beten. Ein zweites Erlebnis, das die Christen sehr geprägt hat, das war in Haiti. Haiti ist ja das Land, das ärmste Land auf der westlichen Erdhalbkugel, obwohl das nie Kolonie war in den letzten 200 Jahren, furchtbar arm. Und das kann man sich gar nicht vorstellen. Auf der gleichen Insel ist ja die Dominikanische Republik. Das ist eigentlich ein Wohlstand, entwickelnder Wohlstand. Aber Haiti ist furchtbar in der Armut versunken. Es gibt eine kleine, reiche Schicht steinreicher Leute, aber die Leute sind im Dreck und kommen nicht raus. Und der Hintergrund ist der Voodoo-Kult, ein ganz schrecklicher afrikanischer Zauberkult, der auch die Christen zu einem ganzen Teil besetzt hält. Man hört nachts immer das Schreien dieser heidnischen Gottesdienste. Es ist auch jetzt so schwer in diesen großen Katastrophen, was dort ist, an den Naturkatastrophen von Haiti. Und wie die 200-Jahr-Feier war, haben die obersten Priester des Voodoo-Kultes gesagt, wir wollen zusammenkommen und noch einmal das Land nach 200 Jahren dem Voodoo, diesem Geisterglauben, weihen. Und die Christen waren wieder sehr verzagt, weil sie sehen, wie das wie eine dunkle Macht über dem Land liegt. Und haben gebetet. Und das ist was Merkwürdiges passiert. Diese Voodoo-Priester kamen zusammen und haben von Anfang an miteinander so schrecklich Streit bekommen, dass sie alle abgereist sind, ohne dass sie ihre Weihe an Voodoo vollziehen konnten. Und das war für die Christen Haiti so eine Ermutigung. Jesus sprengt des Feindes befestigte Schlösser für die Gefangenen siegend aus. Die Macht der Finsternis. Jetzt erleben wir ja in den Adventstagen die Macht der Finsternis ganz besonders stark bei ganz vielen Menschen. Deshalb gehen wir so gerne in den Adventstagen zu den Kranken und singen dort Lieder, grüßen die Kranken, wollen ein wenig Licht hineintragen. Und wir wissen ja, das ist schon ein wenig mehr als nur ein Lichtlein anzuzünden, das da brennt. Aber die Macht der Finsternis liegt oft so schwer da. Wenn ich als in der Straßenbahn sitze oder in der S-Bahn und gucke in die Gesichter der Menschen, was geht da in den Menschen vor? Da sitzt eine Mutter und das Kind ist krebskrank. Da sitzt ein Mann, dem ist gerade die Frau gestorben. Da ist einer, der wartet auf einen OP-Termin, ein Handwerker, wartet auf Aufträge und merkt, sein Geschäft geht kaputt. Mächte der Verzweiflung, der Traurigkeit. Und dann gehen Sie mal in die Psychiatrie, in die geschlossene Abteilung. Das ist so furchtbar, wo man die Türen abgeschlossen hat, dass Menschen leiden. Und dann wissen Sie, dass heute die Schwermut auch bei jungen Menschen stark zunimmt. Das sind ja solche Mächte. Sie haben sicher auch schon mit Schwermütigen gekämpft und haben ihnen Trostworte zugesprochen. Ich habe es erlebt, dass tief fromme Leute Jesus verflucht haben. Und ich wusste, es ist nur die Macht der Finsternis. Das war nicht sie. Stunden später war es ihnen schon wieder leid. Aber wer einmal weiß, wie die höllische Macht in unser Leben hineindringen kann, da spürt man, wie man machtlos ist. Es gibt ja so schöne Poesiealbenverse, in der Welt ist dunkel, leuchten müssen wir, aber es klappt eben nicht mit dem Leuchten. Und wir können das einfach nicht tun, wie das auch in unserem Volk heute wieder hineindringt. Ich bin immer wieder erschrocken, wenn die jungen Leute erzählen, wie in ihren Klassen abergläubische und magische Dinge gemacht werden. Wo man sagt, das ist doch bloß ein Spiel. Sogar im Religionsunterricht haben sie schon solche Sachen gemacht. Und man sagt, lass doch die Finger von diesen dunklen Sachen weg. Aber das Schlimmste ist ja, wie in unseren Familien die Macht der Finsternis tobt durch Spannungen und Streit, dass man nicht lösen kann, bis in unsere Gemeinden hinein. Unversöhnlichkeit. Und wie Jesus das gesagt hat, dass wer seinen Bruder hasst, dass der in der Finsternis lebt. Und das ist ganz schrecklich, wie der Segen gar nicht aufgehen kann in der Christenheit, weil da so viele Spannungen sind. Dann wissen wir alle, wie das auch Menschen plötzlich ergreifen kann. Wir haben Augen voll Ehebruchs und dann zerbrechen Familien. Und das ist furchtbar. Wer seinen Bruder hasst, der lebt in der Finsternis, sagt Johannes im ersten Johannesbrief. Und da will man immer sagen, wie dringe ich denn das eigentlich zurück und was kann ich denn machen? Ich kann gar nichts machen, wir stehen alle ohnmächtig da. Und da ist die wunderbare Ankündigung schon hier im Jesaja. Nochmal möchte ich sagen, man kann das Kommen Jesu erst richtig in der Tiefe verstehen, wenn man die großen Verheißungen im Alten Bund noch einmal liest, wie das angekündigt wird. Gerade angesichts der Macht der Finsternis. Und da ist schon im Psalm 18, der Herr macht meine Finsternis Licht. Das ist seine Sache allein. Der lebendige Gott kann die Finsternis Licht machen. Und dann im Psalm 139 kennen Sie auch das herrliche Wort, wenn man das wieder sucht und dann einmal liest, gerade angesichts dieser Not der Welt, wo es dann heißt, der ist besonders bekannt und schön, der Psalm 139, Herr, du erforschest mich und kennst dich mich und von allen Seiten umgibst du mich. Spräche ich, Finsternis möchte, möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir. Und die Nacht leuchtete wie der Tag, Finsternis ist wie das Licht. Darum ist so wichtig, dass wir Menschen Jesus bezeugen, der in unsere Finsternis einkehren will. Und das ist so eine große Verheißung und eine Zuversicht. In dem bekannten Lied von Joachim Neander, Loben Herren, der mächtigen König, der Ehren, ist auf einen ganz schlichten Satz gebracht und den singt man einfach so oft unbedacht. Er ist dein Licht, Seele, vergiss es ja nicht. Und das ist das Allerwunderbarste, dass Jesus diese große Finsternis in unserem Leben verdrängen kann und dass er das tun will und dass das unsere Erwartung ist in dieser Zeit und dass wir zu vielen Menschen, dass wir können ja nicht mehr als das bezeugen, aber wir wollen, dass Menschen das ergreifen und erfahren, wie so unendlich viele Leute das erfahren haben, wie Jesus diese Finsternis so, ich mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt. Der Heiland kommt, Christus kommt mit seinem Licht. Es ist ganz wunderbar, wenn man es einfach mal in der Bibel sieht. Sie haben eine Bibel da liegen. Schlagen Sie mal Jesaja 42 auf. Da heißt schon im Vers 7 vom Knecht Gottes, der kommt, vom Heiland, dem Messias, den er schicken wird. Da heißt im Vers 7, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in Finsternis aus dem Kerker. Und in Vers 16 heißt es dann, aber die Blinden will ich auf dem Wege leiten, den sie nicht wissen. Ich will sie führen auf den Steigen, die sie nicht kennen. Ich will die Finsternis vor ihnen her zum Licht machen und das Hückrige zur Ebene. Das alles will ich tun und nicht davon ablassen. Das ist ganz groß. Und darum ist für uns auch immer wieder alles, was aus der Missionswelt berichtet wird, für uns so wichtig. Ich bin immer ein bisschen traurig, wenn in den Missionsblättern die Hauptsache um die Finanzberichte geht oder so. Das ist ja nicht das, was uns interessiert. Wir wollen die Siegesberichte von Jesus hören. Und das ist ja sowas Kolossales. Selbst in Nordkorea oder in den Verfolgungsländern, in Islamländern, Buddhismus, Hinduismus, wie das Licht von Jesus durchdringt. Und wie Menschen das befreiend erzählen und sagen, sehr interessant, erst wenn sie Jesus entdeckt haben, erleben sie und kennen sie auf einmal und sagen, das war ja schreckliche Finsternis. Vorher merken sie es gar nicht. Deshalb dürfen Sie nie überrascht sein, dass die Leute das Jesuszeugnis ablehnen, auch in der Mission. Erst wenn das Licht Sie ergriffen hat, sehen Sie die schreckliche Gebundenheit, in der Sie leben, die Mächte der Finsternis, die Sie beherrscht haben und die Sie gefangen gehalten haben. Dieser Kirchenführer aus Papua-Neuguinea, der hat gesagt, wir haben nichts aus eigenem Entschluss getan. Wir haben alles nur unter Zwang getan. Wenn wir geheiratet haben, war es nur, weil die Dämonen es uns befohlen haben. Wir haben nie was aus freiem Entschluss machen können. Erst wie Christus kam, kam die Schönheit des Lebens zu uns. Und wir erleben das ja auch heute bei uns. Wir haben ja schon die Nöte in den eigenen Familien und in der Verwandtschaft und auch in der Gemeindearbeit mit jungen Menschen, die in diesem Leben, wo man richtig spürt, von dunklen Mächten gerissen sind und geführt sind, ja, wie dieser Besessene in Gerasa, der alles zerrissen hat mit einem Zerstörungsgeist und den Jesus freigemacht. Das ist für uns so wunderbar wichtig. Jesus macht frei, er macht deine Finsternis Licht, auch die Schwermutsgeister kann er durchbrechen. Das ist oft ein ganz, ganz schwerer Kampf. Mir ist das immer so ein schönes, wichtiges Beispiel. Geht weit zurück, der Liedersänger Cowper, der in England in der anglikanischen Kirche so eine große Rolle spielt. Das war aus der Zeit von John Newton, der das Lied Amazing Grace, wo Gnade Gottes wunderbar gedichtet hat. Der war so in der Schwermut gefangen. Cowper hat ganz wunderbare englische Hymnen gemacht, die in der englischen Kirche ganz groß sind. Aber so schrecklich in der Schwermut gefangen, dass er Selbstmordversuche gemacht hat. Und hat in der Nervenklinik über dem Lesen der Bibel, es war ein gläubiger Arzt da, der war selber überrascht, hat er plötzlich den Lichtpunkt gehabt. Es ist ein Born draus heiliges Blut für arme Sünder gewillt. Da war es ihm deutlich geworden, dass Jesus durch sein Blut allein die Finsternis bannen kann, die Finsternismächte. Und das ist eine Erfahrung, die ganz wichtig ist und die hier beschrieben ist. Er ist dein Licht. Und das ist der gekreuzigte Jesus, der für mein verlorenes Leben ans Kreuz ging und der auferstanden ist und lebt. Und dieses große Wunder der Befreiung vollbringt. Es ist oft auch für uns Gläubige ein schwerer Kampf mit Kranken und Gebundenen, dies auszuhalten, auch mit jungen Leuten, die am Leben gescheitert sind. Aber es ist dann ganz wunderbar, wir waren neulich zu einem Dienst von dem, wie heißt Wegscheide in Enzklösterle, Wegzeichen in Enzklösterle, ich habe das nie in meinem Leben gekannt, wo lauter ehemalige Knacki sind mit einer ganz schrecklichen Vergangenheit. Aber so was Schönes, schon beim Abendessen, wenn die erzählen, sie haben den Abend dann gewollt, einen evangelistischen Abend, diese Leute, die gebrannt haben von der Befreiung in Jesus, was das ist, Leute, die aus solchen Bindungen kommen, das ist oft eine Welt, die wir gar nicht kennen, bis hin zu Mördern, die das erleben, eine Befreiung, das neue Leben mit Christus. Wir selber können diese Stricke der Finsternis gar nicht durchbrechen. Aber darum ist so wichtig, dass wir Jesus bekennen. Übrigens auch die Psychologen sind sehr, sehr schwach an dieser Stelle, wo die Macht der Finsternis da ist mit ihrer ganzen Kraft. Aber es gibt eine Befreiung und dass das möglich ist. Wie komme ich denn raus aus diesem ganzen Dunklen? Mache dich auf, werde Licht, ergreife du das Licht, das in Jesus in dein Leben hineinkommt. Und das ist immer wieder, dass es so herrlich dann erlebt wird. Ich freue mich auch, dass die Lieder uns das so schön zeigen. Es ist ja kein Zufall, dass gerade die Lieder in den schwersten Epochen unserer deutschen Geschichte, ich meine immer noch am tiefsten gesprochen haben. Auch wieder bei Fritz von Bodelschwingh, nun gehören unsere Herzen, der Höllenlügenmächte, 1938. Aber bei Paul Gerhardt auch. Sag mal, das war die schlimmste Katastrophe in der ganzen deutschen Geschichte. So etwas gibt es gar nicht mehr. Was dort ein Sterben war Und ein so brutales Übergreifen dieser Soldatengruppen, die alles verwüstet haben und überhaupt kein Mitleid mehr kann mit der Bevölkerung und alles geschunden haben. Und dann sagt Paul Gerhardt, ich lag in tiefster Todesnacht. Was ist das? Die völlige Verzweiflung. Du warst meine Sonne. Die Sonne, die mir zugebracht, Licht, Leben, Freude und Wunde. Es ist ganz wunderbar, dass sie es einfach als Zeugnis weitergeben dürfen an Menschen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben. Das hat dann auch schon der Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer, in seinem Lobgesang so wunderbar ausgesprochen, dass die Erscheinung, der Aufgang aus der Höhe denen gilt, die da sitzen in Finsternis und Schatten des Todes. Dieses Sitzen ist ja schon ein Ausdruck, dass einer jede Hoffnung aufgibt. Der sitzt da. Der steht nimmer, der kann ja gar nimmer stehen. Der sitzt gebrochen auf dem Stuhl und dann sieht er plötzlich den Aufgang aus der Höhe. Das sind ja alles nur Bilder für die Jesus-Erkenntnis und das ist schon bewegend. Sie haben das auch in vielen Lebensbildern schon gelesen, wie Menschen da durchgebrochen sind und diese große, große Befreiung in ihrem Leben erfahren haben und dann davon reden. Ob Sie die Geschichte von Lars Olsens Krebsrud kennen, der durch einen schweren Raubüberfall im Gefängnis saß und später ein Werkzeug Gottes in Indien wurde mit einer ganz herrlichen Segensspur, Lars Olsens Krebsrud. Oder Wolfgang Dück, der auch viele Jahre seines Lebens im Zuchthaus, es gab es damals noch, saß und dann dieser Jugendevangelist war. Und Gott hat ihn so früh wieder weggenommen. Was ist das? Menschen, die das selber erlebt haben. Und wir wollen nicht über die Macht der Finsternis reden, sondern diese Befreiung von Jesus hinein sagen in diese Welt, wie das heute geschieht. Und das erwarte ich auch von den Missionsberichten. Drängen Sie die Missionare, wie Sie das erzählen. Ich denke an einen Studenten, der in einem theologischen Seminar in Sri Lanka war und der Zauberpriester war. Und das ist ja unheimlich, wenn diese Leute anfangen, was das für Zerstörungsmächte in ihrem Leben waren, wo man wirklich am schlimmsten nur gefallen hat und wie er auf einmal sagt, wie das für ihn befreiend wurde und wie er das in sein Dorf hineingetragen hat. Das ist ja immer wieder das Gewaltige, wenn gerade etwa die Zauberpriester zum Glauben an Jesus kommen und dann Zeugen werden und das dann hineinrufen und so viele Menschen aus der Gefangenschaft herausführen. Heute ist es auch wieder ganz toll, wenn etwa Zigeunerführer, Zigeunerbarone erzählen in den Erweckungen, die man dort erlebt. Die haben ja allerhand dunkle Mächte und eine ganz komische Religion, und wenn sie dann die Befreiung durch Jesus erleben. Ein so fröhliches Zeugnis, dass sie sagen, es ist einfach so wichtig, dass man sich nicht selber aus eigener Kraft retten kann. Das ist so schlimm, dass immer wieder Leute probieren und sagen, ich möchte das selber packen in meiner Kraft und mit meiner Willenskraft möchte ich das bemühen, ich möchte mich selber besser machen, als ich bin. Und dann steckt man da mittendrin und kann es doch nicht. Sondern wir dürfen das erzählen, was da ist. Siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir, mitten in der Finsternis. Jetzt darf ich Sie noch mal daran erinnern, es kommt ja überall in der Bibel auch wieder vor, im Wirken von Jesus angesichts der Finsternismächte damals, aber ganz wunderbar auch beim Apostel Paulus. Der Apostel Paulus war ein Mensch, der immer gesagt hat, ich möchte es mit eigener Kraft schaffen, ich möchte das Gesetz hinbringen. Und da sind ja ganz, ganz viele Leute, ich denke jetzt auch an Bekannte, mit denen man so oft diskutiert hat, und gesagt, das wäre ja billig, wenn man sich einfach so von Jesus das schenken lässt. Ich möchte das selber schaffen in meinem Leben, ich möchte gut sein. Und dann betrügt man sich ja selber. Und das war beim Paulus ja auch schon so, wie er da, sehen Sie mal, was ist der Paulus, mit Drohen und Morden, mit Schnaubte, vom Mord nicht zurückgeschreckt, um die Christusbotschaft zu bekämpfen. Das ist ein Unsinn, das gibt's doch nicht, dass Christus Menschen herausholt aus der Finsternis und hat alles bekämpft und dann ist ihm Christus erschienen. Wunderbar, wie er es plötzlich erkennt. Und dann, wie er ein Bote wird dieses Evangeliums. Und dann kommt es ja, dass er vor der letzten Missionsreise in Caesarea Maritima, Israel Turis kennt den Platz ja, diese Römerstadt, wo Paulus wahrscheinlich 2 Jahre im Gefängnis lag. Und dort wird er verhört, da kommt es ja zu diesen interessanten Verhandlungen, wie er vor dem Statthalter Felix ist und dann kommt der Agrippa, das war ein Jahr Jetset Leute von der oberen Gesellschaft, aber komisch, die Bernike, eine ganz furchtbare Frau, mit ihr wollen gar nicht die ganzen Dinge aufrollen, was da alles war. Und der Paulus tritt hin und erzählt nochmal seine Bekehrungsgeschichte und sagt, ich habe Jesus erfahren in meinem Leben. Er ist mir erschienen, ich bin zu Boden gestürzt, er hat mich in den Auftrag gesandt, er ist mir erschienen, damit ich ein Diener bin und alles, was ich von ihm gesehen habe, und ich will ihnen die Augen auftun, sagt Jesus, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Gewalt des Satans zu Gott. Ohne Bekehrung geht es nicht. Das ist eine Grundkehrtwendung, ein totaler Neuanfang. Und das ist ihm sein Auftrag geworden. Ich will Menschen bekehren von der Finsternis zum Licht. Und dann erzählt er dort noch und sagt, darum habe ich es begriffen und habe das gelernt, was die Propheten schon im Alten Bund vorausgesagt haben. Es geht nur über den Opfertod von Jesus. Das ist eine ganz große Gefahr in unseren Tagen. Selbst in der Evangelistenkonferenz hat man sich beschäftigt, kann man heute noch vom Kreuz von Jesus reden? Die Leute interessiert das doch gar nicht. Ja, ob das die Leute interessiert, das hat den Agrippa auch nicht interessiert und seine Berenike. Sondern er hat gesagt, das ist der Grund, weil Jesus am Kreuz für meine Schuld gestorben ist, gibt es eine Befreiung. Und er ist auferstanden und erlebt. Und er will in deinem Leben Herr und König sein. Und er bezeugt das vor diesen Herrschaften, obwohl die sich nicht bekehrt haben. Aber wir schulden den Menschen dieses Zeugnis und sagen, du darfst das zugreifen, das Licht bricht an. Wie heißt denn im Lied so schön? Und dein Weg wird hell, wenn du mit Jesus gehst. Das dürfen wir sagen als den wichtigsten Dienst, den wir bringen können. Und darum ist das herrlich, auch im Johannesevangelium, so fängt das Johannesevangelium an, dass Jesus das Licht war, dass der Schein, die Finsternis hat es nicht begriffen. Aber dass dieses Licht scheint, dann haben wir es in Johannes 8, Vers 2, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Unser wichtigstes Zeugnis, wir wollen nicht bloß über Lichtlein reden, ein Lichtlein brennt, sondern wir wollen das große Jesuslicht weitersagen. Das war ja bei Jesus, vermutlich kann man sich so denken, dass er das, im Johannesevangelium ist das beschrieben, wie er das nimmt. Wo war denn das Licht? Der siebenarmige Leuchter, der oben am Tempel stand. Wir wissen nicht genau, wo er stand. Und das in der Nacht noch hinausgeleuchtet hat. Und Jesus sagt, ich bin dieses Licht, das in eine dunkle, finstere Welt hineinleuchtet. Und wer sich hell machen lässt, das ist so wunderbar, dass es neu wird, wenn ich die Türen aufmache und ihn bei mir einkehren lasse. Und das ist in der Heidenwelt ganz toll, dass wir das erleben. Wir erleben sogar im Volk Israel den großen Aufbruch. Johannes Gerloff schrieb jetzt, dass es 4-mal so viele Christen schon gibt unter dem Volk Israel. Jesus, Leute, die ihn erkannt haben und die ihn aufnehmen, das ist das Allergrößte der Advents- und Weihnachtszeit, dass wir ihn aufnehmen dürfen und er unser Herr sein will. Dass wir seine Gnade erleben, das ist das Erste und das Wichtigste, seine Vergebung, Befreiung. Und mit dem Tilgen der alten Schuld, der alten Last meines Lebens, wird mein Leben erst neu. Und dass ich es auch erfahren kann in der Bedrängnis meines Lebens, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Das ist das Allergrößte, was auch so viele Menschen wieder in ihren schweren Lebensführungen erfahren haben. Und dann die herrliche Freude der Todesüberwindung, dass ich beim Herrn sein darf und mein Leben im Licht steht. Das ist ja für uns ältere Leute ganz wichtig, dass wir nicht so tun, als ob unser Leben, jetzt geht so langsam, wird es immer weniger. Nein, nein, immer mehr im Glanz der kommenden Gottesherrschaft. Der Ewigkeit, Ewigkeit in die Zeit leuchte hell hinein. Das ist so wichtig. Jetzt schon der Anbruch der kommenden Gottesherrschaft und dass wir in diesem strahlenden Licht stehen. Und das ist jetzt die Freude, dass wir dies weitergeben dürfen, diese große Freude des Lichtes in Jesus. Darf ich noch mal ein paar Bilder aus der Mission erzählen? Ich habe lange gerungen, es war ganz schwierig, bis ich in das Gebiet von Nordostindien einreisen durfte. Das ist deshalb bis heute ganz schwierig, weil dort Atlas muss man es mal studieren. 12 Provinzen Indiens liegen hinter Bangladesch. Da gibt es einen ganz kleinen Korridor von 30 Kilometern, der das mit Indien verbindet. Aber das sind alles Leute, die keine Hindus sind. Das sind alles Schlitzaugenmenschen, die, also asiatische Typen, die aber sehr offen sind fürs Evangelium. Waren früher alles schreckliche Kopfjäger, haben gewütet. Die englische Kolonialregierung hat dieses ganz abgelegene Gebiet gar nicht betreut. Meghalaya, Assam, wo der Tee herkommt, dann das Nagaland ganz besonders. Und da war ein Missionar, Dr. Clark, Amerikaner, hat sein Leben nicht geschont, ist hinaufgegangen zu diesen feindlichen Menschen, die ihre Schrumpfköpfe um die Gürtel herum angeordnet hatten und die mit ihren Speeren alle Fremden bekämpft haben, und hat ihnen von Jesus erzählt. Und das versteht man ja überhaupt nicht, dass die Leute plötzlich ihre Waffen niederlegten. Jesus hat Macht. Mich das auch immer interessiert, was ist denn das? Haben eigentlich Menschenfresser Freude gehabt, Menschenfleisch zu essen? Nein, sie haben das getan, weil die dunklen Mächte sie getrieben haben. Das erzählen sie alles später. Wir hatten nie Freude dran. Wir haben das getan in einer Verbissenheit. Vielleicht so wie manche Leute, wenn man sie fragt, warum hast du den anderen umgebracht? Ich musste das tun, im Hass, in der Bitterkeit, in der Verwundung unseres Lebens. Und im Nagaland, das ist deshalb so interessant, ganz ähnlich in dem Meghalaya, sind 100% der Bevölkerung baptistische Christen. Das ist so wunderbar. Ich weiß nicht, wie es in den letzten Jahren sich entwickelt hat. Oft ist es ja so, dass man es bei den Kindern nicht weitergeben kann. Aber dieses Licht, das Jesus gibt in der Finsternis dieser Welt, das ist schon ganz groß. Und für uns sind das eindrucksvolle Beispiele. Manche fragen ja immer, wie ist denn das? Gerade bei den Indianern. Wenn man denen heute begegnet, wie das plötzlich Zeugen des Friedens sind, das ist so eine gewaltige Kulturwende gewesen, wie da plötzlich das Leben anbricht. Ganz ähnlich haben wir das erlebt in Borneo. Das sind die Stämme auch. Und die Stämme waren ja alle durch den Alkohol und durch die Zaubereien, schon waren es im Grunde alles sterbende Stämme. Und wenn das Evangelium, die Befreiung und Jesus hinkommt, auf einmal werden die Menschen wieder tüchtig und schaffen und die Familien laufen und das Leben bricht an. Das ist so groß, dass wir das weitersagen. Und da war ein junger Student in dem Bibelseminar in Nagaland, das haben wir sehr stark gefördert und ausgebaut, und der kam aus Arunal Pradesh. Das ist auch eines dieser Bundesländer Indiens, aber da gibt es nur 2% Christen. Alles andere ist böser Zauberkult. Und der kam am letzten Abend, bevor ich abgereist bin, und sagte zu mir, beten Sie für mich. Ich sage, warum, was ist das? Meine Eltern sind alt, ich gehe wieder zurück, wenn das Bibelseminar fertig ist. Aber wenn meine Eltern sterben, dann muss ich die ganzen Zeremonien des Heidentums machen. Ich sage, warum musst du das machen? Das darf ich meinen Eltern nicht antun. Das ist eine große Verehrung der Eltern. Aber das sind die schlimmsten dämonischen Bräuche, die ich praktizieren muss. Ich sage, kannst du es machen? Ich kann es nicht mehr machen. Aber ich weiß nicht, wie das geht. Beten Sie für mich. Was das ist von jungen Menschen. Man zurückkommt und auf einmal mit den Bräuchen brechen muss und sagt, ich will ein Zeuge Jesus sein am Grab meiner Eltern. Und das ist so groß, die Fürbitte auch für die, die im Kampf stehen, und die Ermutigung für uns, wenn wir unseren Zeugendienst haben angesichts des Unglaubens und der Macht dieser Welt. Wie erleben wir das heute? Wie junge Menschen, ich habe das oft auch erlebt, die im Bibelkreis waren, treue Zeugen, und werden plötzlich hineingerissen in die ganze moralische Verwüstung unserer Zeit und leben plötzlich alle dunklen Mächte, ob das Drogen und Alkohol sind, und dass wir wissen, Jesus ist Sieger. Er ist Sieger, und das Licht, das siegt genau in der Finsternis. Das dürfen wir erleben, und das ist so groß jetzt auch bei uns in unserer Nähe. Paulus hat ganz viel darüber geschrieben. Lasst uns wachen und nüchtern sein, jetzt, wenn das Licht anbricht. Und vor allem auch in der Christenheit sagt er, habt nicht mehr Teil mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Das ist ja für uns ganz wichtig, dass wir auch nicht praktizieren mit Dingen, die unsere Seele verwüsten. Das ist ja heute sicher bei uns die allergrößte Gefahr, dass Christen heimlich und verborgen wieder mit Schmutzdingen der Vergangenheit, des Unglaubens und der Sünde kooperieren, und dann dringt das, und das steckt ja an und das macht uns matt. Und darum ist so wichtig, dass wir uns erleuchten lassen und dass wir den Weg mit Jesus gehen fröhlich. Mich hat das immer wieder beeindruckt, wie die gläubigen Christen in der dritten Welt nicht die erste Sorge haben um das Brot. Das müssen sie wissen, das ist nicht wahr. Die sagen, wir kriegen die Pflüge und die Motoren und was wir brauchen und das Saatkorn auch beim Roten Kreuz und durch die staatliche Entwicklungshilfe. Was ihr uns geben müsst, ist die geistliche Entwicklungshilfe, dass wir den Mächten der Finsternis, der Zauberer und des Unglaubens widerstehen können. Und unser Land ist längst ein Heidenland geworden und das ist in unserem Land auch wichtig. Eine Evangelisation brauchen wir, ein Jesuszeugnis, ein ganz klares Jesuszeugnis, dass wir Menschen sagen, du brauchst Jesus, du musst ihn annehmen, er muss dein Leben hell machen, auch im Lossagen von allen dunklen Praktiken, die dein Leben vergiften. Und das ist so herrlich, dass wir heute gerade diesen Aufbruch in der Heidenwelt erleben, aber traurig sind, wie der Abfall vom Glauben in unseren traditionellen Gemeinden so rapide vorwärts schreitet. Und deshalb ist wichtig, dass Sie Zeugen dieses Lichtes in Jesus sind, auch in diesen Adventstagen und davon reden. Herr, wir danken dir, dass du das Licht bist. Und wir wollen, dass unsere eigene Finsternis durch dich weggenommen wird. Wir haben auch so dunkle Flecken in unserem Leben, auch so viel Verzagen, Mutlosigkeit, Untreue, Ungehorsam, auch so viele Dinge, die uns belasten. Wir wollen, dass wir des Lichtes Kinder werden, dass du uns ganz befreien kannst von allen dunklen Werken der Finsternis. Und dann wollen wir Zeugen deines Lichtes sein und das bekennen. Du hast wunderbare Siege auch in unseren Tagen errungen bei so vielen Menschen, die du herausgeführt hast. Und wir wollen Zeugen sein und nicht darum herumreden, sondern du machst die Finsternis dieser Welt Licht, da wo du verkündet wirst und wo Menschen dir glauben und sich aufmachen und dich in ihr Herz einkehren lassen. Gib das auch in den Plätzen, wo wir sind, dass wir deine Zeugen sein können, aber dass wir selber in unserem Leben klar uns von deinem Licht durchdringen lassen, in Sprache, in Gedanken, in allem Tun, was wir sind, dass wir deine Zeugen sind. Amen.